NDR Info. Echo des Tages.
Die FDP macht sich selbst Mut bei dem Parteitag der Bundespartei in Karlsruhe. Ein Toter bei Protest in Bahrain gegen den Start der Formel 1 und Großdemo auf dem Prager Wenzelsplatz. Die Tschechen demonstrieren gegen Sparprogramme. Das und mehr sind die Themen heute im Echo des Tages. Ich bin Rüdiger Mark. In ihrer turbulenten Geschichte wurde die FDP seit Gründung der Bundesrepublik schon einige Male totgesagt. Irgendwie hat es die Partei dann aber doch wieder geschafft, sich aufzurappeln und jahrzehntelang in wechselnden Bundesregierungen vertreten zu sein. Diesmal aber sieht's wirklich ernst aus. Kaum noch Wähler, kaum noch präsentables Personal, kaum noch Themen, kaum noch Glaubwürdigkeit und dann noch zwei Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, die mal gleich zu Schicksalswahlen deklariert wurden. Von irgendwoher müssen jetzt Mut und Optimismus kommen. Von Karlsruhe zum Beispiel. Da hält die FDP heute und morgen ihren Bundesparteitag ab und will sich den dringend benötigten Schwung holen, um in Düsseldorf und Kiel auch in Zukunft mit ein paar Leutchen zumindest in den Landesparlamenten zu sitzen. Katrin Brandt hat sich den Parteitag angeschaut.
Die FDP sucht ihre Linie und findet sie in der Mitte.
Sie suchen die Mitte. Herzlich willkommen in der FDP,
rief Parteichef Philipp Rösler und Christian Lindner, der Spitzenmann aus NRW, assistierte.
Wenn die CDU nicht mehr eine bürgerliche Alternative sein will, dann sind eben wir es alleine, liebe Freundinnen und Freunde.
Wir gegen den Rest der Welt, so versuchte die Spitze der FDP, die Delegierten des Bundesparteitages in Karlsruhe heute für die laufenden Wahlkämpfe einzuschwören. Die Rolle des großen Motivators übernahm Christian Lindner, der Spitzenmann aus NRW. 10 Minuten Redezeit waren ihm zugestanden, 25 nahm er sich und wurde anschließend frenetisch gefeiert. Sowohl für seine Kritik an der Schuldenpolitik anderer Parteien, als auch für seine Selbstkritik.
In Stil und auch Substanz unseres Regierungshandelns haben wir manche enttäuscht. Und deshalb empfiehlt sich jetzt der FDP auch eine gewisse Bescheidenheit im Auftreten.
Bescheidenheit, fand Lindner, stehe auch dem Staat gut zu Gesicht. An die CSU richtete er den Appell, ihre Forderung nach einem Betreuungsgeld zu überdenken.
Wäre es nicht besser, statt einer spalterischen Debatte die schwarze Null 2014 anzustreben und damit einen großen Erfolg für die Koalition zu ermöglichen und für Deutschland insgesamt, liebe Freundinnen und Freunde?
Wolfgang Kubicki, der Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, beschwor seine Partei, sich nicht dauernd mit sich selbst zu beschäftigen. Das sei tödlich. Er beschrieb seine FDP als eine Partei, die Freiheit und Verantwortung miteinander verbindet, die Schulden abbaut, Wachstum fördert und den Markt reguliert.
Warum erklären wir nicht oder zu wenig, dass Liberale immer schon dem Markt als Ordnungsinstrument misstraut haben, da sie wissen, dass Wettbewerb nur nach Regeln funktionieren kann, an die sich alle halten? Es waren Liberale, die das Kartellrecht geschaffen haben. Es waren Liberale, die das Wettbewerbsrecht geschaffen haben. Und es müssen Liberale sein, die dokumentieren, dass Regeln und Grundsätze auch durchgesetzt werden können.
Parteichef Rösler hatte den Auftrag, das neue Grundsatzprogramm der FDP zu erläutern. Wachstum, Schuldenabbau und Bürgerrechte benannte er als 3 wichtige Säulen. Vor allem aber ging es auch ihm in seiner über einstündigen Rede um die Abgrenzung von anderen. Vom schwarz-rot-grünen Einheitsbrei, wie er es formulierte, und um den Nachweis, dass die FDP nicht überflüssig sei.
Gerade heute, wo der Zeitgeist immer weiter nach links wandert, sind wir als FDP unverzichtbar, als Kraft der Freiheit, als Kraft der Mitte.
Allerdings zog sich Rösler scharfe Kritik aus den eigenen Reihen zu, als er in Sachen Piratenpartei einen gewagten Vergleich heranzog.
Fragen wir doch mal unsere deutschen Soldaten, die gerade an der Küste vor Somalia gegen Piraten kämpfen. Piraten sind nicht sympathisch. Sie nehmen anderer Leute Eigentum, egal ob sächliches Eigentum, egal ob geistiges Eigentum. Dagegen wehren wir uns. Da bekommt Freibeuterei eine völlig neue Bedeutung.
Morgen will die FDP ihr Grundsatzprogramm beschließen.
Und wir werden auch darüber berichten. Tausende Bürger haben gestern im Emirat Bahrain dagegen demonstriert, dass morgen die Formel 1 auf der Insel im Persischen Golf Station macht. Ein junger Mann hat diese Proteste nicht überlebt. Die Formel 1 hat noch vor Rennbeginn ihr erstes Opfer gefunden. Aus Amman Ulrich Leithold.
Es gab heute Nacht einen Toten, möglicherweise nach den Protesten gestern, berichtet der Reporter von Al Jazeera. Seine Leiche wurde im Dorf Shakura gefunden, in der Nähe der Demonstration. Identifiziert wurde der 37-Jährige als Salah al-Katan. Die Protestbewegung im Inselkleinstaat vor der Küste Saudi-Arabiens hat einen Märtyrer. Auch wenn die Umstände noch unklar sind, könnte sein Tod die Stimmung weiter aufheizen. Die Opposition gegen das autoritäre Herrscherhaus al-Khalifa nutzt den Auftritt der Formel 1 in Bahrain, um auf Repressionen gegen die schiitische Bevölkerungsmehrheit aufmerksam zu machen. Seit 14 Monaten reißen Proteste gegen Polizeistaatsmethoden und Nachteile bei Job- und Wohnungsvergabe nicht ab. Die sunnitische Minderheit, voran das Königshaus, reagiert mit Härte. Etwa 70 Menschen starben seit Beginn der sogenannten Perlenrevolution, die meisten durch exzessive Polizeigewalt. Letztlich wusste sich König Hamad al-Khalifa nicht anders zu helfen, als den Aufstand mit Hilfe saudischer Truppen niederzuschlagen. Doch der flammte immer wieder auf, beinahe jede Nacht. Von Straßenschlachten zwischen Polizei und Jugendlichen erzählt Bürgerrechtlerin Ala Shehabi. Die Polizei verschießt Tränengas, Protestierer werfen Molotow-Cocktails. Aber das sei eine Minderheit. Die Mehrheit demonstriere friedlich für demokratische Änderungen. Wer da aber das Königshaus in Frage stellt und wie Abdulhadi al-Rawaya Bahrain zur Republik machen will, landet im Gefängnis. Er und weitere 7 lebenslang. Abdulhadi ist deshalb seit 70 Tagen im Hungerstreik. Sein Zustand ist kritisch. Sollte er sterben, droht dem Regime neuer Protest. Lässt es ihn frei, verschafft das der Opposition Auftrieb. Das Königshaus will den Grand Prix auf jeden Fall durchziehen. Sein Versuch, das eigene Image nach Absage des letzten Rennens aufzupolieren und Normalität zu inszenieren, darf bereits vor dem morgigen Start als gescheitert gelten. Festnahmen vermeintlicher Rädelsführer, Panzer und Polizei zum Schutz der Rennstrecke, leere Hotels und unerwünschte Journalisten, geschocktes Rennpersonal, ignorante Formel-1-Bosse und Fahrer, Kritik von Amnesty und UN-Chef Ban wegen Willkürurteilen und Menschenrechtsverletzungen. Das alles ist keine Werbung für Bahrain, das sein vielleicht letztes Rennen erlebt. Wobei motorsportbegeisterte Bahrainis nichts gegen die Formel 1 hätten, stellt Mohammed Al-Maskati von der Protestbewegung klar. Doch müsse man Prioritäten setzen. Unsere Botschaft an die Formel 1 heißt, der Sport darf auf keinen Fall Diktatur und Menschenrechtsverletzungen in Bahrain unterstützen. Er muss immer und überall auf der Seite von Demokratie und Freiheit stehen, nicht nur in Bahrain.
Die Formel-1-Manager und Fahrer ficht das nicht an. Heute haben sie um die Startplätze für das Rennen morgen gekämpft. Mehr dazu später im Sport. Mit 10 Tonnen Sprengstoff, da kann man eine Menge anstellen. 10 Tonnen Sprengstoff in 400 Säcke verpackt. Diese riesige Menge wollen afghanische Sicherheitskräfte letzte Woche in Lastwagen sichergestellt haben und 5 Verdächtige festgenommen haben. Der Sprengstoff hätte wohl ausgereicht, einige Teile der Innenstadt von Kabul in Schutt und Asche zu legen. Die nationale Sicherheitsbehörde hat dazu heute eine Pressekonferenz gegeben, etliche Tage nachdem diese riesigen Mengen gefunden worden waren. Sandra Petersmann.
Der Geheimdienstsprecher guckt in die Gesichter der anwesenden Journalisten und endet seine Ausführung mit einer rhetorischen Frage. Wir haben in der Hauptstadt Kabul 3 pakistanische Terroristen und 2 afghanische Kollaborateure festgenommen. Sie hatten 10.000 Kilogramm Sprengstoff dabei. Stellen Sie sich vor, was hätte passieren können, wenn diese 10.000 Kilogramm im Großraum Kabul mit seinen 7 Millionen Einwohnern zum Einsatz gekommen wären. Der afghanische Geheimdienst NDS hat die Nachricht vom Sprengstofffund über eine Woche lang zurückgehalten, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, wie es jetzt heißt. Nach eigenen Angaben haben die Sicherheitskräfte bereits am vergangenen Freitag, also am 13. April, am Stadtrand von Kabul einen verdächtigen LKW mit pakistanischem Nummernschild durchsucht. Nach afghanischen Geheimdienstangaben kam der LKW mit 5 Männern aus der pakistanischen Stadt Peshawar und hatte Kartoffeln geladen. Doch unter den Kartoffeln seien 400 Säcke mit Sprengstoff versteckt gewesen. Daraufhin seien die 5 Männer verhaftet worden. In ihren Verhören hätten die Tatverdächtigen zugegeben, enge Kontakte zur Taliban-Bewegung und zum pakistanischen Geheimdienst ISI zu haben. Den Journalisten wurden entsprechende Videoaussagen vorgespielt. Afghanistan beschuldigt sein Nachbarland konsequent, den Wiederaufbau und die Stabilität zu sabotieren, um Afghanistan schwach zu halten. Doch Pakistan bestreitet das vehement. Die heutige Pressekonferenz des afghanischen Geheimdienstes NDS in Kabul glich in großen Teilen durchaus einer Werbeveranstaltung in eigener Sache. Um das eigene Versagen zu kaschieren, weil ohne den NDS noch alles viel schlimmer gekommen wäre. Der Geheimdienst und seine Verbündeten aus dem Westen stehen unter Druck, weil es den radikal-islamischen Taliban am vergangenen Sonntag gelungen war, in einer koordinierten Kommandoaktion die Hauptstadt und drei weitere Provinzstädte im Osten anzugreifen. Dabei waren insgesamt rund 50 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Angriffszielen in Kabul hatten auch die deutsche Botschaft und das Hauptquartier der internationalen Schutztruppe im hochgesicherten Diplomatenviertel gehört. Die afghanischen Sicherheitskräfte hatten fast 20 Stunden gebraucht, um die Attacke abzuwehren. Unbeantwortet geblieben ist bis heute die Frage, wie es den Taliban-Kommandos gelungen war, überhaupt mit so viel Waffen, Munition und Sprengstoff in das politische Herz der Hauptstadt einzudringen. In dieser Hinsicht hat auch der heutige Auftritt vor den Medien nichts Neues geliefert, außer der weiteren Nachricht, dass es dem NDS mitten in der tosenden Angriffswelle gelungen sei, mehrere Selbstmordattentäter festzunehmen, die Vizepräsident Khalili ermorden wollten. Bei dieser Operation sei ein ausführliches Bekennervideo sichergestellt worden, aus dem klar hervorgehe, dass auch in diesem Fall die Drahtzieher in Pakistan säßen, so der NDS.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ganz Frankreich wählt morgen einen neuen Präsidenten. Ganz Frankreich? Nein, ein paar kleine französische Departements, sehr weit weg von der schicken Metropole Paris, haben bereits begonnen, letztlich darüber abzustimmen, ob Präsident Sarkozy noch eine zweite Amtsperiode Präsident bleiben darf oder eben nicht. Der Grund, die Karibikinseln Guadeloupe und Martinique zum Beispiel gehören zu Frankreich. Würden sie aber zur Ortszeit mittags morgens zur Wahl gehen, wäre die in Frankreich schon längst entschieden, wegen der Zeitdifferenz von etlichen Stunden. Dass Frankreich morgen Abend einen neuen Präsidenten hat, ist unwahrscheinlich. Wenn die Meinungsforscher recht behalten, dann wird es nämlich ein Duell geben.
Nicolas Sarkozy und sein sozialistischer Gegner François Hollande werden mit großer Wahrscheinlichkeit gemeinsam in die Stichwahl gehen. Doch nicht weniger spannend ist, was sich auf den Plätzen 3 und 4 abspielen wird. Denn dort sehen aktuelle Umfragen die rechtsextreme Marine Le Pen, dicht gefolgt vom Kandidaten der Linksfront Jean-Luc Mélenchon. Beide vertreten radikale Positionen und haben damit großen Erfolg bei den Wählern. Das wiederum setzt auch Sarkozy und Hollande unter Druck, die ihren Wahlkampf thematisch angepasst haben. Besonders deutlich wird das bei Nicolas Sarkozy. Ohnehin nicht gerade für eine liberale Ausländerpolitik bekannt, legte er in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich nach. 180.000 Einwanderer pro Jahr seien zu viele. Sarkozy will ihre Zahl deshalb halbieren. Und ohnehin nur die ins Land lassen, die die französische Sprache beherrschen. Auch nach islamischem Ritus geschlachtetes Fleisch soll am besten aus den Schulkantinen verschwinden. Wegen solcher Forderungen muss sich Sarkozy inzwischen den Vorwurf gefallen lassen, er fische am rechten Rand beim Front National.
Ich richte mich nicht nur an die Wähler des Front National, aber mal davon abgesehen, ich verstehe auch gar nicht, wieso ich nicht mit diesen Wählern reden sollte. Hier geht es nicht um Härte. Es gibt Menschen, die darunter leiden, dass Schulen zu Ghettos geworden sind, dass man in Stadtteilen nicht mehr wohnen kann. Es gibt auch Einwanderer, die darunter leiden. Meine Pflicht ist es, wahrheitsgemäß über diese Situation zu berichten.
Es sind Äußerungen wie diese, mit denen Sarkozy noch auf den letzten Metern versucht, zusätzliche Stimmen zu bekommen. Statt wie zu Beginn des Wahlkampfs mit Wirtschaftspolitik und seiner Nähe zu Angela Merkel zu werben, setzt der Präsident jetzt lieber auf einfache Themen. Und auch sein in den Umfragen vorn liegender Gegner François Hollande verhält sich inzwischen ähnlich. Weil der Linksfrontkandidat Mélenchon alle Einkommen auf maximal 360.000 Euro pro Jahr beschränken will, verspricht Hollande nun eine Art Reichensteuer. Wer mehr als 1 Million Euro im Jahr verdient, soll für den Teil darüber 75% Steuern zahlen. Für den Staatshaushalt bringt das kaum etwas, muss Hollande einräumen.
Das betrifft ungefähr 3000 Menschen und bringt vielleicht 200 bis 300 Millionen Euro. Da geht es also eher um die Frage der Moral. In Krisenzeiten müssen Maßnahmen getroffen werden, die in der Tat außergewöhnlich sind. Was danach geschieht, werden wir sehen.
Hollande will außerdem Kapitaleinkünfte genauso besteuern wie Erwerbseinkommen und er verspricht, 60.000 neue Lehrer einzustellen. Ob solche Versprechungen am Ende wirklich mehr Stimmen für Hollande und Sarkozy bringen, wird sich am Sonntagabend zeigen. Das Potenzial ist jedenfalls vorhanden, denn immerhin jeder vierte Wähler hat noch nicht entschieden, wo er sein Kreuz machen wird.
Das Kloster Andex, das verbinden die allermeisten Menschen außerhalb Bayerns vermutlich ganz schnell mit Bier. Das Kloster Andex ist aber auch ein Ort, an dem sich die CSU-Spitze gern mal zurückzieht, um über sich und über die Politik nachzudenken oder sich zu feiern. So war das wohl in diesem Jahr. Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Bayern sind die CSU-Politiker im Umfragenhof. Hoch, Eva Lell.
Keine Angst vor den Piraten. Das haben Meinungsforscher der CSU attestiert. Die Strategie der Christsozialen, nicht die Sympathisanten beschimpfen, sondern die Piraten inhaltlich stellen und vom Stil lernen. Parteichef Horst Seehofer.
Wir machen die Piraten nicht Sorgen im Hinblick auf das, was sie inhaltlich vertreten, sondern die Stilfrage. Und bei der Stilfrage, die nehme ich ernst, schon seit längerem, die wird ein ganz wesentlicher Punkt meines persönlichen Programms in diesem und nächsten Jahr sein.
Mehr Mitbestimmung in der Partei und Volksentscheide auf Bundesebene. Das fordert Seehofer und weiß, dass er damit auch in seiner Partei nicht nur auf Unterstützung trifft.
Da gibt es Leute, die einfach anders politisch groß geworden sind und mehr zur repräsentativen Demokratie neigen. Und es gibt wiederum andere, zu denen ich gehöre, die glauben, dass es nur mit frischer Dynamik und Modernität in die Zukunft geht.
Dieser Weg ist unumkehrbar, sagt Seehofer. In Umfragen geht es derzeit auch mit der CSU eher bergauf. Der Parteichef spricht von einem Trend und ist nach der Klausur im Kloster mit Sonne und klarem Alpenblick bester Dinge.
Die Leistung stimmt, die Motivation stimmt, das Ergebnis stimmt. Ich bin zufrieden und möchte zusammenfassend unter die Klausur setzen, dass wir beste Voraussetzungen haben für die Titelverteidigung im nächsten Jahr.
Auf 46% kommt die CSU in Umfragen. Dem Dreierbündnis um Seehofer-Herausforderer Ude von der SPD gelingt es bislang nicht, Wähler aus dem konservativen Lager zu gewinnen. Die CSU ist erleichtert darüber. Nur der Begriff absolute Mehrheit mag Seehofer nicht über die Lippen kommen.
Unser Ziel bleibt ja Champions League. Wir arbeiten jetzt mit unserem Koalitionspartner bis Juli 2013. Und dann treten wir in den Wahlkampf ein und warten das Urteil der Bevölkerung ab.
Auch gute Umfragen bleiben eine Momentaufnahme, dämpft Seehofer die Hochstimmung und mahnt zu Demut und harter Arbeit.
Die CSU irgendwie profillos. Ihr Vorsitzender Horst Seehofer so eine Art Springteufel, der morgen gern das Gegenteil von dem erzählt, was er heute für richtig hält. So oder so ähnlich ist das Image der Partei zurzeit außerhalb Bayerns. Innerhalb Bayerns sieht das ganz anders aus, wenn man diesen Umfragen glauben darf. Da steht die CSU auf einmal wieder ganz gut da. Warum das so ist, darüber macht sich Nikolaus Neumeier Gedanken im Kommentar.
Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. So dichtete der Poet Eduard Mörike. Und dank einer aktuellen Umfrage, die textlich etwas nüchterner ausfällt als das Gedicht, erwärmt sich auch die CSU an angenehmen Frühlingsgefühlen. Wiederholt erreicht die Partei bei der Sonntagsfrage 46%. Und damit scheint sich die CSU tatsächlich auf einem relativ hohen Niveau zu stabilisieren. Dass die CSU so stark ist, dürfte der Strategie Horst Seehofers geschuldet sein, bayerische Interessen immer an die erste Stelle zu setzen. Zuletzt beim Streit ums Betreuungsgeld. Er erweckt den Anschein, dass die Gleichung CSU ist gleich Bayern immer noch funktioniert. Tatsächlich profitiert die CSU vor allem von den hervorragenden wirtschaftlichen Daten des Freistaats. Das Land steht so gut da wie noch nie in der jüngsten Vergangenheit. Auf dem Arbeitsmarkt herrscht in manchen Regionen nahezu Vollbeschäftigung. Die Unternehmen melden Rekordgewinne und die Steuereinnahmen sprudeln. Die CSU und auch der ums Überleben kämpfende Koalitionspartner FDP stellen die Entwicklung gerne als Ergebnis ihrer Regierungskunst heraus. Die Wahrheit ist vermutlich nüchterner. Bayern profitiert auch im hohen Maß von den Sozial- und Arbeitsmarktreformen, die unter dem SPD-Kanzler Schröder eingeleitet wurden. Deutschland ist derzeit die Wachstumslokomotive in Europa. Während in Spanien, Frankreich oder Großbritannien die Wirtschaft einbricht, kann sich Deutschland in diesem Jahr auf ein sanftes, im entscheidenden Wahljahr 2013, aber auf ein sattes Wachstum einstellen. In Bayern nützt das vor allem der CSU. Die Konjunktur spült weitere Steuermilliarden in die Kriegskasse des Finanzministers, die der dann für Schuldentilgung, Kulturförderung, Breitband und Bildung ausgeben darf. Das erklärt, wieso es auch keine Wechselstimmung gibt im Land. Warum sollen die Bürger die Pferde wechseln, wenn es mit dem jetzigen Gespann so gut läuft? Die CSU hat aber auch Glück, dass in Bayern erst im nächsten Jahr gewählt wird. So bleibt Seehofer ausreichend Zeit, auf die Bedrohung durch die Piraten zu reagieren. Und der CSU-Chef ist klug genug, die Piraten als intellektuelle Herausforderung zu begreifen und nicht als Störenfriede, die mit dem Dampfhammer attackiert werden. Seehofers Angebot an die Bürger, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Volksentscheide und mehr Transparenz, ist die richtige Antwort. Allerdings muss er liefern und zeigen, dass er es ernst meint. Sonst werden die Wähler die seehofersche Ankündigung als simple Werbebotschaft entlarven und sich vielleicht doch noch für die chaotischen Freibeuter entscheiden.
Das war ein Kommentar von Nikolaus Neumeier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die europäische Schuldenkrise hat nicht nur in Ländern wie Spanien, Griechenland, Irland oder Italien zu schmerzhaften Sparprogrammen geführt. Auch die tschechische Regierung muss und will Ausgaben kürzen. Und zwar besonders stark bei den Renten und im Gesundheitsbereich. Gegen diese Kürzungen sind heute in der Hauptstadt Prag zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Es war eine der größten Kundgebungen überhaupt seit dem Ende des Kommunismus vor 20 Jahren. Und Stefan Heinlein, unser Korrespondent, hat sie sich angeschaut.
Ein Marsch mit Pauken und Trompeten. Der kilometerlange Protestzug durch die Prager Innenstadt endet auf dem Wenzelsplatz. Dort versammeln sich mehrere 10.000 Menschen, um gegen das Sparprogramm der Mitte-Rechts-Koalition zu protestieren. Schluss mit den asozialen Reformen. Stoppt die Regierung, tönt es aus den Megafonen. Die Wut der Teilnehmer richtet sich gegen das jüngste Sparpaket des konservativen Ministerpräsidenten Petr Nečas. Um die Staatsverschuldung bereits im kommenden Jahr unter die 3%-Marke zu drücken, plant die Regierung harte Einschnitte für die Bevölkerung. Vorgesehen sind die neuerliche Erhöhung der Mehrwertsteuer, Kürzungen im öffentlichen Dienst sowie im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Besonders hart trifft es die Rentner. Ihre Altersbezüge steigen in Zukunft nur noch geringfügig. Die Regierung will, dass wir den Gürtel enger schnallen, aber nur die armen Menschen zahlen die Zeche für die Schulden. Das ist eine Provokation. Diese arrogante Regierung muss verschwinden. Dieser Wunsch der Demonstranten könnte schon in dieser Woche in Erfüllung gehen. Nach der Spaltung der kleinsten Koalitionspartei kämpft Ministerpräsident Nečas derzeit um den Fortbestand seiner Regierung. Ohne eine sichere Mehrheit im Parlament hat er für den Sommer Neuwahlen angekündigt. In den Umfragen liegen die oppositionellen Sozialdemokraten deutlich in Führung. Zweitstärkste Kraft ist mit 20% die orthodox-kommunistische Partei. Auf dem Prager Wenzelsplatz wehten heute viele rote Fahnen.
Nicht nur der Schwabe, sondern auch der Schweizer als solcher tüftelt gern. Bei den Schwaben kam immerhin Mercedes-Benz dabei raus, bei den Schweizern das Bankgeheimnis. Und eine Messe, die Erfindermesse in Genf. Sie findet gerade zum 40. Mal statt, geht noch bis morgen und hatte noch nie so viele Teilnehmer, die ihre Geistesblitze vorstellen. Unser Schweiz-Korrespondent Hans-Jürgen Maurus hat sie sich angesehen.
Ein Italiener bietet einen aufblasbaren Apparat gegen Kopfweh an, ein zweiter den Ohrdolmetscher SpeakWorld, ein Gerät als Instant-Audio-Dolmetscher, eine Bioresonanzkugel soll elektromagnetische Wi-Fi-Strahlen abwehren, ein Holländer hat eine Art Wasserrad ausgetüftelt, das gefangene Fische unverletzt die Flucht ermöglicht. Aus Venezuela kommt eine Fußballbox für die ganz Kleinen, ein 3D-Championship-Video-Golf-Simulator und ein 4D-Pyramiden-Puzzle zählen zum Angebot. Belagert wird auch der Stand von Uli Böhme, der einen Ballrider konzipiert hat.
Es gibt zwei Varianten vom Ballrider. Eine Variante wird im Sitzen gefahren. Dabei ist das hintere Kugelrad größer als das vordere, weil der Sitz ja auch vom Schwerpunkt her weiter hinten ist im Fahrzeug. Deshalb das hintere größer, außer sie sieht schöner aus. Die zweite Variante ist eine Stehvariante, das sogenannte Handboard. Ich stehe darauf, beide Kugelräder sind eigentlich gleich groß. Und ich kann über Zuggriffe die ich in der Hand halte, kann ich die Kugelräder ansteuern, nach links oder rechts lenken.
Die Räder sind Gymnastikbälle, wie sie viele zu Hause ungenutzt herumstehen haben. Und die Idee für den Ballrider hatte der Sachse beim Zuschauen.
Die Idee kam eigentlich mir, als wir mit meiner Frau zusammen die Kinder beim Spielen beobachtet hatten mit besagten Hüpfbällen. Und diese hatten sich als sehr robust erwiesen über lange Zeit, was ja bei Spielzeug sehr selten ist. Und so dachte ich mir, aus diesen robusten, gut aussehenden, optisch gut wirkenden, großen Bällen kann man doch mal ein Fahrzeug bauen. Ja, so ging's los.
Den Ballrider gibt es auch als Elektromodell.
Beide Varianten, das Handboard, also die Stehvariante, und der Ballrider LE, die Sitzvariante, können ausgestattet werden mit einem Elektromotor. Dieser wird mit Strom gespeist von einem Akkumulator, also von einer Batterie. Beides wird in einem der Kugelräder verbaut, sodass das äußere Erscheinungsbild gleich bleibt.
Neben Böhme bieten viele Konkurrenten ihre Produkte fein. Eine Zaubersalbe gegen Brandtrauma zum Beispiel, eine Sombrero-Eistüte, eine tropffreie Eiswaffel, eine Jacke mit Klimaanlage oder den Wimperzauberer, eine Smartphone-App, mit der die Damen die passenden Wimpernlängen virtuell testen können, ehe sie das Produkt bestellen. Ein Saudi offeriert einen satellitengestützten Feuerwehrroboter und ein Thai einen DNA-Sensor zur Entdeckung der Tuberkulose. Ganz praktisch die Erfindung des Tüftlers Marco Pagnini. Sein Stützkorsett Prell vermag einen großen Regenschirm zu halten, sodass man beide Hände frei hat und einen Kinderwagen schieben oder beschützt Rad fahren kann.
Das Echo des Tages geht zu Ende und Mara Kühner-Tellmann steht bei mir im Studio. Das heißt, es gibt jetzt den Sport. Und ich nehme wahrscheinlich nicht allzu viel Spannung weg, wenn ich sage, dass die Shampoosflaschen in Dortmund erst noch mal zubleiben, oder?
Sie müssen im Moment noch zubleiben, denn die Bayern haben Dortmund die vorzeitige Meisterschaft heute Nachmittag verdorben mit dem 2:1-Sieg in Bremen. Dortmund spielt momentan gegen Mönchengladbach. Da steht es noch 0:0. Und nur mit einem Sieg wäre Dortmund heute Abend vorzeitig bereits Meister. Mönchengladbach will aber natürlich und braucht auch jeden Punkt für Platz 3, den sicheren Champions League Platz. Eine Entscheidung ist heute Nachmittag aber schon gefallen. Trotz des 2:1 Erfolgs in Berlin bleibt Kaiserslautern Tabellenletzter und ist nun definitiv abgestiegen. Oliver Kirch nimmt es gefasst.
Wenn ich ehrlich bin, ging es jetzt heute auch nicht mehr darum, den Abstieg zu vermeiden. Also wir wollten uns wirklich einfach noch ordentlich aus der Liga verabschieden. Es kann nicht sein, dass wir eine ganze Rückrunde ohne Sieg beenden. Und das war heute Hauptaugenmerk und das haben wir geschafft. Deswegen bin ich mit dem heutigen Tag erstmal zufrieden.
Nur 2 Punkte vor Berlin auf dem Abstiegsrang steht Köln. Weiterhin auf dem Relegationsplatz nach dem 1:1 gegen Stuttgart. Also immer noch größte Abstiegsgefahr für das Team von Trainer Frank Schäfer.
Ich denke, alle, die dieses Spiel gesehen haben, haben gesehen, wir sind bereit für diesen Abstiegskampf, wir geben alles und das nehmen wir mit. Und das ist heute unabhängig von allen Ergebnissen und Tabellenkonstellationen, das ist für uns die wichtigste Botschaft.
Hamburg hat in Nürnberg unentschieden 1:1 gespielt. Der HSV steht 2 Spieltage vor Saisonende 5 Punkte vor Köln. Außerdem siegte Leverkusen in Hoffenheim mit 1:0 und ist als Tabellensechster weiter auf Europa-League-Kurs. Die Fußballerinnen des 1. FFC Frankfurt stehen im Champions-League-Finale. Im Halbfinale-Rückspiel setzte sich der 7-malige deutsche Meister gegen den englischen Champion FC Arsenal mit 2:0 durch. Frankfurt hatte bereits das Hinspiel in London mit 2:1 gewonnen.
Das zweite sportliche Großereignis dieses Wochenendes beginnt morgen früh. Wir haben ja schon vorhin über Bahrain berichtet. Die Proteste gegen das Regime und das Formel-1-Rennen, das dem Königshaus zu einem besseren Image verhelfen soll. Trotz der Proteste, es wird wohl stattfinden und heute war die Qualifikation.
Ja, trotz der Unruhen, der Chef des Automobilweltverbandes Jean Todt betonte heute noch einmal, wir sind kein politisches Organ, sondern ein sportliches. Und so startet eben morgen dann auch der große Preis von Bahrain. Heute das Qualifying, Jens Gideon.
Sebastian Vettel sorgt für die sportlichen Schlagzeilen beim umstrittenen Großen Preis von Bahrain. Im Schatten der Meldungen über ein Todesopfer unter den Regierungsgegnern holte sich der Weltmeister seine erste Pole-Position in dieser Saison. Der Red Bull-Pilot meldet sich damit nach großen Problemen zum Saisonstart mit einer perfekten Runde eindrucksvoll zurück. Die härteste Konkurrenz kommt wahrscheinlich aus dem Hause McLaren. Lewis Hamilton qualifizierte sich für Startplatz 2. Sebastian Vettel muss aber auch auf Teamkollege Mark Webber achten, der von Position 3 aus ins Rennen geht. Zweitbester Deutscher in der Startaufstellung von Bahrain ist China-Sieger Nico Rosberg im Mercedes auf Platz 5. Fast chancenlos dürfte dagegen der zweite Mercedes von Michael Schumacher sein. Durch einen technischen Defekt reichte es nur für Startplatz 17.
Und noch eine Meldung vom Tennis. Für die deutschen Frauen geht es um den Verbleib in der Weltgruppe des Fed Cup. Im Relegationsspiel gegen Australien in Stuttgart liegt Deutschland aber bereits mit 0:2 hinten. Angelique Kerber hat gegen die US Open-Siegerin Samantha Stosur mit 6:7 und 4:6 verloren. Julia Görges unterlag Jarmila Gajdosova 4:6 und 4:6.
Sehr gut durch den Namen gekommen. Das war Mara Kühner-Dellmann mit dem Sport. Das war das Echo des Tages. Am Mikrofon war Rüdiger Mark.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.